Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen. Es ist Donnerstag, der 8. Dezember 2022. Und ich muss sagen, es ist der Morgen danach. Der Morgen danach. Nach was? Nach meinem Gastspiel in Bonn? Wo ich vor ausverkauftem Haus meinen Jahresrückblick spielen durfte. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Nein, es ist der Morgen nach dem Reichsbürger-Attentat. Ach nee, nein, das war es ja gar nicht. Nein, wir konnten ja noch gar nicht richtig zuschlagen, wir Reichsbürger, wie wir es gerne getan hätten. Es kamen uns die Sicherheitsbehörden dazwischen. Diese Sackgesichter, wieso kriegen die mit, was wir planen? Wer hat denn da gequatscht oder was? Der Prinz oder doch die AfD-Abgeordnete, die in Berlin Richterin ist? Ich weiß es nicht. Schade. Wir konnten den Umsturz nicht umsetzen. Ich bin ja hier auch nur als trojanisches Pferd bei Radio 1 im Staatsfunk, um so zu tun, als würde ich dazugehören. Aber eigentlich bin ich natürlich auch Reichsbürger. Ich lebe in den Grenzen von 1938. Ich bin leider zu jung, um zu wissen, wo genau diese Grenzen verlaufen sind. Aber da lebe ich. Ich lebe in den Grenzen, die ich selbst nicht kenne. Auf jeden Fall gestern, um es mal hier ernsthaft zu sagen und uns nicht in irgendwelchen humoristischen Details zu verlieren, gestern war die große Razzia. Ja, eine Razzia gegen Reichsbürger. Wegen des geplanten Umsturzes. Und das war so spektakulär, eine der spektakulärsten Razzien der deutschen Polizeigeschichte. Und man war gar nicht sicher, wer von den Polizisten ist beteiligt an der Razzia, um die hochgehen zu lassen und wer ist daran beteiligt, um dafür zu sorgen, dass die Waffen und die Munition rechtzeitig weggeschafft werden, um den Umsturz doch noch irgendwie hinzukriegen. Man weiß es bei der Polizei nicht so genau, aber auf jeden Fall wissen wir, wo unser Bundespräsident steht. Und ich sag mal so, egal was die Sicherheitsbehörden tun, es ist mir egal. Für mich ist nur der Bundespräsident wichtig. Und dieser Satz hier von ihm bringt eigentlich alles, was wir im Moment wissen müssen, auf den Punkt.
Das, was jetzt den Ermittlungsbehörden möglicherweise vorliegt, das ich im Detail noch nicht kenne, ist ein neues Niveau.
Ein Satz für die Ewigkeit. Und ich dachte, die wahre Gefahr, das sind doch gar nicht die Reichsbürger. Entschuldige mal, ich bin ein bisschen durcheinander heute Morgen, weil ich gar nicht wusste, dass die Reichsbürger so eine Gefahr sind. Ich dachte, die wahre Gefahr dieses Landes, das ist diese verdammte Klima-RAF.
Ja, diese Klimakleber, die Gewaltwestleben, die machen doch alles, die erschießen uns alle, uns Autofahrer und überhaupt alle und auch die Van Goghs unter uns werden mit Tomatensuppe beschmissen.
Das war mein Problem, ja. Und jetzt plötzlich Reichsbürger gefährlicher als die Klimakinder, die doch schon so eine Gefahr waren. Ich komme nicht mehr mit. Aber ganz ehrlich, was soll's? Was soll unser armer Frank Steiner-Waldmeier auch machen? Der Satz nämlich, den er eigentlich sagen wollte, den hatte ihm schon Schlumpfi Scholz im Frühjahr geklaut. Und zwar den hier.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Tja, das bringt es schon auf den Punkt. War aber wie gesagt vergeben. Ja, schade. Also, sagte eben Waldmeier Franksteiner diesen beeindruckenden Satz hier.
Das, was jetzt den Ermittlungsbehörden möglicherweise vorliegt, das ich im Detail noch nicht kenne, ist ein neues Niveau.
Ich finde das großartig. Das ist Rhetorik, wie ich sie mir von einem Bundespräsidenten an einem historisch so entscheidenden Tag wünsche. Das, was möglicherweise vorliegt, was er also im Detail noch nicht kennt, das wiederum hat ein neues Niveau. Das ist toll. Also das, was man nicht weiß, wovon man gar nicht weiß, was möglicherweise da ist, aber man noch nicht kennt. Also das, was man möglicherweise auch noch gar nicht kennt, was möglicherweise auch noch nicht da war. Die Frage ist, warum? Weil man es nicht kannte oder weil es nicht da war? Auf jeden Fall war es nicht da, weil man als Bundespräsident natürlich eigentlich nur das kennt, was auch da ist, was man selbst zugelassen hat, sonst wäre man ja nicht Bundespräsident. Auf jeden Fall ist irgendwas da, wovon man nichts wusste. So kann man sagen. Ganz ehrlich, dieser Satz hier hat nicht nur kein Niveau, der war unterirdisch. Das war der Versuch, einem Zusammenhang, den man nicht verstanden hat, auf Höhe der Zeit zu begegnen. Und das funktioniert garantiert nicht. Aber was soll's? Es ging ja nur um die Lappalie. Die Lappalie dieser Reichsbürger, die einen Umsturz planen. Und das ist, wie gesagt, nichts gegen diese Klimakleber.
Und dass sie ja unsere Kunstwerke zerstören.
Eben, deswegen. So, aber jetzt hören wir unsere wie immer alarmbereite Innenministerin Nancy Faeser, One Love Binde abgelegt und hoffentlich die Reichsbürgerbinde umgelegt, oder nicht?
Die Ermittlungen lassen in den Abgrund einer terroristischen Bedrohung aus dem Reichsbürgermilieu blicken. Die heute aufgedeckten mutmaßlichen terroristischen Vereinigungen ist nach dem Stand der Ermittlungen von gemeinsamen Umsturzfantasien und Verschwörungsideologien gegründet. Erst die weiteren Ermittlungen werden ein klares Bild ergeben, wie weit die Umsturzpläne tatsächlich gediehen waren. Militante Reichsbürger verbindet der Hass auf die Demokratie, auf unseren Staat und auf Menschen, die für unser Gemeinwesen eintreten.
Danke, Nancy. Die Bundesinnenministerin spricht klar aus, was unser Steinfrank Steinermay Walter möglicherweise vielleicht eventuell nicht kennt und auch nicht so genau weiß, weil er noch gar nicht weiß, ob er überhaupt dazu bereit ist, irgendwas zu kennen, ob er irgendwas kennen darf oder wenn er nichts kennt, ob er überhaupt dazu bereit ist, nichts zu kennen. Das sind die großen Fragen. Ja, gut, die bundesweiten Razzien im Reichsbürger Milieu haben wohl einen terroristischen Umsturzversuch vereitelt, wobei die Reichsbürger noch lange nicht so weit waren. Nein, das ist klar, sie waren schlecht vorbereitet. So kennt man sie. Das ist ja auch kein Wunder. Ganz vorne mit dabei übrigens Prinz Heinrich, der 13. Reuß. Ja, den müssen wir uns merken. Das ist ein sympathischer Typ. Ich habe ein paar Fotos gegoogelt. Er sieht ein bisschen aus wie ein Alexander Gauland für Arme und ein paar Jahre jünger, aber sonst eigentlich alles das Gleiche. Prinz Heinrich, der 13. Reuß, wurde festgenommen. Dem auch das Thüringer Waldschloss Weidmannsheil gehört. Ja, Entschuldigung, ich muss das so aussprechen. Ich will euch nicht irritieren, aber ich kann nicht anders als Weidmannsheil zu sagen. Ich gehe auch ein bisschen weiter weg vom Mikrofon, um es angemessen auszusprechen. Außerdem eine ehemalige AfD-Abgeordnete, die beim Berliner Landgericht als Richterin arbeitet. Sorry, aber es ist Berlin. Da darf jeder als Richter oder Richterin arbeiten. Da darf auch jede Freifläche als Flughafen bezeichnet werden. Da kennen wir nichts, da darf jeder ran, aber jetzt darf sie nicht mehr ran. Also mindestens möglicherweise vielleicht nicht. Also kann sein, dass sie nochmal darf, aber eigentlich ist es möglich, dass es nicht mehr geht. Aber ob was geht, entzieht sich möglicherweise vielleicht auch im Gesamtzusammenhang meiner Kenntnis, was ich also nicht weiß, ob ich davon Kenntnis habe und wenn nicht, dann eben nicht. Ja. Also, ich sage nochmal den Namen. Prinz Heinrich, der 13. Reuß, und nicht der, den ich gerade parodiert habe, war Prinz Heinrich. Das war Prinz Frank Walter. Ich hab's vergessen. Ich habe den Namen heute Morgen schon zu oft gedreht. Insofern, irgendwann verliert man selbst auch als Moderator den Faden. Außerdem, wie gesagt, die AfD-Abgeordnete, Berliner Landgericht und so, ist jetzt auch nicht mehr das Einfachste. Sie ist da zuständig für Bausachen und das ist gut. Jawohl, eine AfD-Abgeordnete, eine ehemalige, die im Landgericht Berlin Richterin ist und für Bausachen zuständig ist, die ist natürlich zuständig für Autobahnen. Jawohl, und wenn sie zuständig ist für Autobahnen, dann geht es ihr darum, uns vor den Klimaklebern zu schützen. Das ist ihre Aufgabe. Und jetzt darf die das nicht mehr machen. Nur weil die bei Umsturzfantasien mitgemacht hat. Es sind Fantasien, verdammt nochmal, die waren doch gar nicht so weit, um das zu machen. Und nur weil sie diese Fantasien hatte, darf sie jetzt nicht mehr Richterin sein, um uns vor den Klimaklebern in Sachen Autobahnenbausachen zu schützen. Eieiei, dieser Rechtsstaat ist am Ende. Wir leben in einer Diktatur. Ihr merkt es. Jawohl, ich bin angekommen bei den Reichsbürgern. So, und wer war noch dabei, außer den schon erwähnten, beim Umsturz? Genau, richtig, natürlich Bundeswehrsoldaten, dass die an dem Umsturz mitarbeiten, dass die ernsthaft, also dass die irgendwie im rechtsextremen Milieu, also das hätte ich nie erwartet. Also Bundeswehrsoldaten waren für mich immer die Unschuldslämmer schlechthin. Bundeswehrsoldaten, das ist für mich wirklich ein tiefer Schock. Die habe ich immer für die Guten gehalten. Immer wirklich. Da hatte ich niemals den Verdacht, dass die, also wirklich. Auf jeden Fall, das Ganze war eine Zäsur für unser Land. Oder wie Olaf Scholz sagen würde.
Eine Zeitenwende.
Genau. Und daher, Steinmeier, komm. Zweiter Versuch. Sag uns als Staatsoberhaupt, wie wir nun mit dem fast Staatsstreich umzugehen haben. Bitte.
Wenn die Ermittlungsbehörden hier Anlass haben anzunehmen, dass jenseits dessen, was wir bisher kennen, möglicherweise terroristische, kriminelle Straftaten in Vorbereitung sind, dann muss auch gehandelt werden.
Wahnsinn! Ja, tut mir leid, ich bin allein. Es ist keiner da außer mir, um zu applaudieren. Ich hätte gern 20 Leute eingeladen Oder auch 500, die heute bei mir in Bonn saßen, aber sie wollten nicht mitkommen, um hier zu applaudieren. Ich bin ganz, ganz allein. Danke, Frank Walter, danke. Wenn es so ist, wie wir glauben, dass es sein könnte oder müsste, denn wenn es so wäre, wie wir annehmen, dass es ist, dann müsste vielleicht auch gehandelt werden. Müsste vielleicht, aber ist auch egal. Es ist ja nicht so, wie wir glauben, dass es sein könnte. Und ein bisschen, muss ich sagen, ein bisschen atme ich auch auf. Vielleicht ist unser Land ein anderes. Heute, morgen schon, am Tag danach. Aber unser Meier, Frank Stannerwald, der ist noch ganz der Alte. Und das ist ja auch irgendwie beruhigend. Denn ein paar Konstanten muss es schließlich geben. Und damit bitte ich darum, über die Tagesvorschau zu sprechen und nicht weiter über dieses unschöne Ereignis.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Heute gibt es mal wieder ein Bund-Länder-Treffen und zwar nicht zu Reichsbürgern zu was anderem. Und mal ehrlich, Leute, früher gab es wegen sowas Sondersendungen, Live-Schalten und abends noch einen Brennpunkt bei uns im Ersten. Vorbei die Zeiten. Ich sag ja, dieses Land ist ein anderes. Dabei geht es auch heute um was, wenn sich der Kanzler mit den Ministerpräsidenten trifft.
Es geht um Europa und die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, um Energiepreise und den Ausbau der erneuerbaren Energien. Wie sollen die Härtefallhilfen für kleine und mittlere Unternehmen finanziert werden? Auch die Frage, wie die Auszahlung der 200-Euro-Pauschale an Studierende und Auszubildende klappen kann, beschäftigt die Länder. Auch das 49-Euro-Ticket sorgt immer noch für Konflikte zwischen Bund und Ländern. Und dann gibt es noch Punkte, bei denen sich auch die Länder untereinander nicht einig sind, bei der Corona-Pandemie. Einige Bundesländer schaffen die Masken- und die Isolationspflicht ab, andere wollen über den Winter dabei bleiben. Eine einheitliche Linie zeichnet sich nicht ab.
Immerhin, auch das klingt nach alles wie immer. Puh. So, jetzt lassen wir mal das ganze Gerede über Peanuts. Jetzt geht's um die ganz große Kohle. Heute beginnt der Wirecard-Prozess.
Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist.
Ein denkwürdiger Satz von Ex-Wirecard-Chef Markus Braun und seinen beiden Mitangeklagten wirft die Staatsanwaltschaft vor, eine kriminelle Bande gebildet, die Konzernbilanzen gefälscht und Kreditgeber um 3,1 Milliarden Euro geprellt zu haben. Nochmal 3,1 Milliarden. Stark. Heute wird erstmal die Anklage verlesen. Das wird zu etwa 5 Stunden dauern. Kein Witz, wirklich 5 Stunden. Das Ding ist 89 Seiten dick. Und dann hat das Münchner Landgericht 100 Verhandlungstage angesetzt bis ins Jahr 2024. Aber meine Fresse, 2024, das ist ein Jahr, von dem wir gar nicht wissen, ob es den RBB da noch gibt. Aber ist ja auch kein Pappenstiel, die erste Pleite eines DAX-Konzerns, zig schlicht erfundene Geschäfte und der größte Betrugsfall in der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte. Oder wie Olaf Scholz sagen würde:
Wir erleben eine Zeitenwende.
Ja, ist ja gut, Olaf, jetzt haben wir es doch verstanden. Du kommst ja auch noch dran. Also bitte.
Die Zahl des Morgens.
Ist heute die 1, Herr Kapellmeister. Musik bitte. Nein, es geht nicht um die Wiedergeburt von Hansi Flick, der doch noch eine Chance kriegt. Eine letzte und Fußball-Bundestrainer bleibt. Es geht um die ganz, ganz großen Räder der Politik.
Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran.
Den Song kennt ihr alle von Fehlfarben und wisst ihr, wie der heißt? Genau, der heißt Ein Jahr. Und genau so lange haben wir heute auf den Tag die Ampelkoalition. Jawohl, und hier kommt das für mich absolut einzig passendste Geburtstagsständchen.
Jetzt tanzen alle Puppen, macht auf der Bühne Licht. Macht Musik, bis der Schuppen wackelt und zusammenbricht.
Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Ein Jahr Ampelkoalition. Aber wen interessiert das im Schatten der Reichsbürger? Wen interessiert's? Niemanden. Dafür interessiert mich ein anderes Thema, nämlich Warnsysteme. Gerade in diesen Tagen wirklich das Wichtigste, das absolut Wichtigste, was man haben kann.
Wach und wichtig. Das Interview.
So, liebe Freundinnen und Freunde, heute um 11 Uhr heißt es bei uns allen, bei euch piept's wohl. Also bei mir sowieso rund um die Uhr, das ist klar, sonst säße ich nicht hier. Und um 11 piept's bei allen, also naja, jetzt jedenfalls vielleicht, sagen wir so, man muss ja hier mal wieder eine Einschränkung vornehmen, bevor es wieder Beschwerdebriefe gibt. Boah, bei mir hat's gar nicht gepiept, was er da erzählt. Vielleicht kann man auch sagen, hoffentlich piept's. Heute ist nämlich bundesweiter Warntag. Habt ihr vielleicht in den vergangenen Tagen schon eine Nachricht aufs Handy bekommen? Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe löst um 11 Uhr in ganz Deutschland einen Probealarm der höchsten Warnstufe 1 aus. Heißt, wenn alles klappt, dann piept bei euch das Smartphone. Vielleicht aber auch nicht. 2021 ging der Warntag völlig in die Hose und in diesem Jahr sollte er eigentlich schon vor 3 Monaten stattfinden, am 8. September. Wurde aber verschoben. Klingt per se schon nach ziemlicher Katastrophe, allerdings anders als gemeint. Wie es um die Warnung und unsere Sicherheit bestellt ist, besprechen wir mit Manuel Atuk, einem der führenden deutschen Experten für die Sicherheit kritischer Infrastrukturen, Gründer und Sprecher der unabhängigen Arbeitsgemeinschaft Kritische Infrastrukturen. Da haben wir sie wieder. Einer Gruppe von Fachleuten, die über die Sicherung wichtiger Infrastruktur gegen Hackerattacken und andere Bedrohungen nachdenken. Und ich sage guten Morgen, Herr Atuk.
Guten Morgen, hallo.
Klären wir erstmal möglichst kurz die wichtigsten Begriffe. Kritische Infrastruktur, das hört man ständig. Das sagt Olaf Scholz, wenn der Hamburger Hafen angeblich verscherbelt werden soll an China. Das hört man auch, wenn bei der Bahn sabotiert wird, und man hört es, wenn es Hackerangriffe gibt. Was ist denn jetzt alles kritische Infrastruktur?
Na, das ist immer ein bisschen schwierig. Die EU hat in einer Richtlinie was anderes definiert als der deutsche Staat. Und dann gibt es noch Cybersicherheitsgesetzgebung. Da sind nochmal nur Teile davon definiert. Die Länder haben eigene Definitionen davon. Aber im Allgemeinen sagt man, es gibt 10 kritische Infrastruktursektoren in Deutschland. Das fängt an bei Staat und Verwaltung, Medien und Kultur, Gesundheit, Wasser, Finanz- und Versicherungswesen, Ernährung, Siedlungsabfallentsorgung, Energie, Transport und Verkehr und IT und TK.
Okay, jetzt weiß ich's, habe ich auswendig gelernt. Wenn Sie mich morgen abfragen, habe ich drauf. Jetzt zum Warntag heute. Die Deutsche Presseagentur schrieb dazu, ich zitiere, zum Warntag. Wer ein relativ neues Smartphone besitzt und mehrere Warn-Apps installiert hat, der könnte heute um 11 Uhr aufschrecken. Wer ein sehr altes Handy hat oder gar kein Mobiltelefon oder wer sich in einer ländlichen Region ohne Warnsirenen aufhält und weder Radio noch Fernsehen eingeschaltet hat, bekommt dagegen vielleicht gar nichts mit. Zitat Ende. Heißt, wer technisch nicht auf dem neuesten Stand ist, wird auch gar nicht mehr gewarnt in Deutschland. Das heißt, einen Teil der Bevölkerung haben wir abgeschrieben. Ist das so?
Jein, also natürlich, wir müssen deutlich mehr Sirenen wieder aufbauen und stabilisieren. Wir haben das 30 Jahre lang vernachlässigt. Der Bund hatte das damals den Ländern übergeben. Die haben das in den kommunalen Händen gelassen und die Kommunen haben halt kein volles Stadtsäckchen und haben das halt nach und nach abgebaut oder eben die Wartung nicht aufrecht gehalten. Deswegen sind vor 2 Jahren am Warntag eben auch relativ wenig Sirenen gelaufen. Da hat man also die Fehleranalyse machen können. Jetzt ist man dabei, Sirenen aufzubauen. Allerdings gibt der Staat da auch sehr wenige Millionen dabei. Man müsste also deutlich mehr investieren, um die wieder hinzubekommen. Und bei den Mobilfunk-Cell-Broadcast-Warnmeldungen ist es so, dass die technischen Spezifikationen unzureichend waren und man das alles sehr schnell umsetzen wollte. Und das wird jetzt noch bis mindestens Februar brauchen, wo die Gesetzgebung dann auch verbindlich wird. Aber man macht den Test jetzt schon im Dezember und dadurch werden einige ältere Modelle eben nicht adressiert.
Also, ich fasse es mal zusammen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe löst um 11 Uhr bundesweit einen Probealarm der höchsten Warnstufe aus. Ist aber nur ein Test und um 11:45 gibt es Entwarnung. Es heißt dazu, Zitat, Menschen, die diese Warnung bekommen, müssen nichts machen. Was wäre denn im Ernstfall zu tun, wenn das Handy piepst und die Sirenen heulen?
Man würde dann eine Warnmeldung auf dem Display auf dem Handy bekommen und im entsprechenden Warnton, und auf dem Handy steht dann die Meldung. Und die Meldung würde anders als in diesem Testfall nicht vom BBK selbst verschickt werden, sondern von in der Kommune oder dem Landkreis jeweils dem Zuständigen, der entscheidet, welche Warnmeldung da für diesen Landkreis und diese Verantwortung abgesetzt wird. Und da hört man schon raus, es gibt ganz viele Menschen, die melden können. Das ist alles eben lokal geregelt und das heißt, in einem Landkreis oder in einer Kommune kann also die höchste Warnstufe ausgerufen werden und gesagt werden, alles schlimm. In einem anderen Landkreis könnte aber ausgesprochen werden, ja, das ist jetzt nur ein kleiner Waldbrand, halten Sie die Fenster und Türen zu, alles ist gut. Und im dritten gibt es vielleicht gar keine Meldung, weil niemand eine Meldung eingestellt hat.
Für die Warnung aufs Handy, das haben Sie schon angesprochen, gibt es das sogenannte Cell Broadcasting System. Das nutzt ja dann meine Nummer. Da frage ich doch mal als besorgter deutscher Bürger, wie sieht's denn da mit dem Datenschutz aus?
Ja, tatsächlich benutzt es nicht ihre Nummer, denn Cell Broadcasting, so wie der Name schon sagt, in einer Funkzelle, also von einem Mobilfunkmasten aus, wird eine Broadcasting-Nachricht gesendet, also so wie Radio quasi. Diese Information wird einfach ausgestrahlt und die Empfangsgeräte, also Handys in dem Fall, nicht Radios, die dann an sind und die Nachricht verarbeiten können, zeigen die auf dem Display an und geben den Warnton. Und diejenigen, die eben nicht in dieser Zelle sind oder das nicht können, bekommen es nicht. Es gibt keinen Rückkanal, also es wird nicht eine Nachricht an eine Telefonnummer, an eine Person geschickt, sondern einfach in diesen Mobilfunkstationen an alle, die empfangen können. Und damit gibt es keinen Datenschutz und auch kein Datenschutzvergehen. Es ist die anonymste Form einer allgemeinen Warnung, ähnlich wie die Sirenen. Die laufen und man kann sie hören oder man hört sie nicht.
Nur nochmal, damit ich es wirklich verstehe. Da heulen also heute dann auch Sirenen, richtig?
Ja.
Das war ja früher gang und gäbe, da habe ich das häufig gehört. In meiner Kindheit in Lörrach war ständig Sirenengeheul, weil irgendwas geprobt wurde. Aber jetzt war es sehr lange still. Haben Sie nicht Angst, dass da heute mancher den Schreck seines Lebens bekommt und denkt, ach du Scheiße, jetzt kommen die Russen?
Also zum einen, wir haben definitiv zu wenig Sirenen, denn viele sind über die letzten 30 Jahre abgebaut worden und die fehlen einfach. Es ist nicht nachgerüstet worden. Es kommt jetzt so nach und nach, aber sehr langsam. Das heißt, viele werden diesen Warnton gar nicht hören. Und das sollte man dann auch tatsächlich seiner Kommune oder dem BBK melden und sagen, hier gibt es Defizite. Und das Problem ist auch, die meisten Leute wissen auch gar nicht mehr, welcher Warnton was bedeutet. Das stand ja früher in den Telefonbüchern, das wurde sogar in der Schule unterrichtet. Das ist alles abgeschafft worden und insofern ist natürlich auch diese Form der Warnung eher schwierig und verunsichert im Extremfall, so wie Sie schon sagen. Da muss man wirklich nochmal gucken, dass man die Bevölkerung wieder eigenständig macht und in die Lage versetzt zu verstehen, was ist eine Warnung, was muss ich tun, wie schütze ich mich und andere und wie können wir da wieder in der Gemeinschaft sozusagen leben und groß werden.
Jetzt wissen wir ja gerade aus den vergangenen Jahren, dass Krisen ganz unterschiedlich sein können. Also eine Pandemie ist was anderes als beispielsweise eine Terrorwarnung oder ein Raketenangriff. Wie gehen wir beziehungsweise wie geht das Krisenmanagement und das Warnsystem mit diesen unterschiedlichen Bedrohungsszenarien um?
Also es gibt verschiedene Warnmeldungsstufen, von informativ bis zu höchste Warnmeldung, die dann auch wirklich das Telefon klingeln lässt und diese Meldung auf dem Display sofort anzeigt. Das ist die höchste Warnstufe, die es gibt. Da gibt es also erstmal unterschiedliche Aufteilungen. Es gibt natürlich auch noch die Nina-Warn-App oder die Cut-Warn-App, dass man also die Meldung auch über diesen digitalen Weg bekommen kann. Und Informationen werden ja in diese Systeme eingestellt, so wie es die Warnmeldenden machen. Und das kann je nach Qualität und Güte entsprechend informativ sein, Handlungsanweisungen empfehlen oder einen Link enthalten zu mehr Informationen oder eben sehr generisch und neutral sein oder sogar so kompliziert formuliert sein, dass es eigentlich ein Oberbrandmeister versteht, aber alle anderen nicht. Er weiß, was zu tun ist für sich und kann natürlich auch allen anderen helfen. Aber die Bevölkerung kann mit kryptischen Informationen nichts anfangen. Es ist also wesentlich, was die Information ist, die Leute einstellen, die dafür verantwortlich sind, damit die Bevölkerung auch weiß, was sie tun muss.
Just am Warntag wird in der Politik heute auch das sogenannte Kritis-Dach-Gesetz besprochen. Was steckt denn da jetzt schon wieder dahinter?
Das Kritis-Dach-Gesetz ist eine EU-Verordnungsumsetzung und man möchte physische Sicherheit für kritische Infrastrukturen ansetzen. Allerdings hat man mit dem Eckpunktepapier des Bundesinnenministeriums schon das Ganze, ich sag mal, limitiert darauf, dass die physische Sicherheit beim BBK ist, dass er eine koordinierende Rolle hat und sozusagen Meldeinformationen einnimmt von den kritischen Infrastrukturen und daraus Lagepläne macht. Das heißt, wir haben vermutlich, wenn es denn so kommt, wie es jetzt so ein bisschen angekündigt ist, einen weiteren Stuhlkreis der Verantwortungsdiffusion und weitere Lagepläne, damit Leute irgendwie wissen, wir haben noch mehr Berichte und noch mehr Informationen, aber tatsächliche Handlungen scheinen im Moment noch nicht so wirklich da abgeleitet zu werden.
Letzte Frage, was ist der Sinn des Warntags und wie gut sind wir in Deutschland Ihrer Meinung nach in puncto Warnsystem aufgestellt?
Also es ist für den Warntag eigentlich das Ziel und damit besonders wichtig, eine bessere Fehlerkultur in den zuständigen Behörden und Ministerien zu leben. Das war allerdings vor 2 Jahren im Warntag nicht. Wir als AG Kritis hoffen also, dass das Bundesinnenministerium dieses Mal den Präsidenten des BBK im Amt lassen wird, damit aus dem Ergebnis des Warntags tatsächlich gelernt werden kann, wo sind Fehler im System, wie können wir die verbessern. Und insbesondere wird natürlich zum ersten Mal bundesweit ein Test durchgeführt, dieses Cell-Broadcast-Systems und an den Ergebnissen ist natürlich das BBK, wir und viele andere interessiert, ob und wie gut das funktioniert, was man noch verbessern muss, damit es anschließend auch wirklich alle warnen kann. Wer keine Warnmeldung bekommen hat, der möge sich bitte ans BBK wenden und die Informationen geben, damit die das System verbessern können.
Manuel Attuck, einer der führenden deutschen Experten für die Sicherheit kritischer Infrastrukturen. Ich habe viel gelernt über Warnsysteme. Vielen herzlichen Dank und einen angenehmen Tag.
Dankeschön, ebenfalls.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Marie von Ebner-Eschenbach, Schriftstellerin. Es ist keine Sünde, ein Dummkopf zu sein, aber die größten Sünden werden von Dummköpfen begangen.
Ende der Denkpause.
So Leute, das war's für heute bei Wach und Wichtig. Wir sehen uns heute Abend im ersten deutschen Fernsehen um 23.35 Uhr. Da läuft die Florian Schröder Satire-Show. Unter anderem werde ich da über das Thema Pazifismus sprechen. Zu Gast dann werden Paul Ronsheimer von der Bild-Zeitung und Sabine Heinrich, großartige Moderatorin, unter anderem in ihrem ZDF und bei Frau TV im WDR. Also das sind die beiden Gäste. Schaltet den Fernseher ein heute Abend 23.35 Uhr und wenn ihr schon schlaft, dann hören wir uns morgen früh hier wieder an dieser Stelle. Bis dahin, tschüss.
Wach und wichtig, der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.